Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Nachmittag, an einem Freitag, dem 29. August, bin ich zum einen mit meinem Mitpodcaster, dem Tobi, hier.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Tobi. Und wir haben einen Gast. Wir befinden uns nämlich in unserer Interviewsparte und da haben wir den Ersin Akar von D-Link zu Besuch. Ersin, stell dich doch gleich kurz selber mal vor. Wer bist du und was machst du bei D-Link?
Hallo zusammen, hallo Martin, hallo Tobias. Ja, sehr gerne. Also mein Name, Martin hat es schon gesagt, Ersin Akar. Ich bin Produktmanager bei der Firma D-Link und verantworte unter anderem auch Produkte im Digital Home Bereich, im Überwachungsbereich und Storage und NAS-Systeme.
Wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, liebe Hörer, Ersin ist bei uns via Telefon zugeschaltet, deshalb vielleicht auch tonqualitätstechnisch ein bisschen, aber bis jetzt hört man dich gut.
Sehr schön. Ich gebe mir Mühe, ordentlich zu sprechen.
Tobi, wo gehen wir hin? Was machen wir heute?
Wir wollen uns ein bisschen über das große Feld der Surveillance-Geschichte unterhalten, also über Überwachungssysteme, über die Komponenten, die halt damit zusammenhängen und was D-Link da in letzter Zeit auf die Beine gestellt hat. Speziell geht es da um das Cloud-basierte System, also das MyD-Link-Cloud-System. Und das wollen wir mal so ein bisschen aufrollen und ich denke, wir fangen da mal ganz historisch an, wie das Ganze so entstanden ist oder wie dieses ganze Surveillance, nicht die Problematik, sondern die ganze Thematik entstanden ist. Also wie das Ganze früher war und wie es sich mittlerweile entwickelt hat und wo wir heute stehen. Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten.
Ersin, wie begann das Ganze? Wo startete das? Oder wo startet es das bei euch oder generell?
Ja, dann rollen wir das Ganze tatsächlich mal etwas historisch auf. Kameras ist ja jetzt kein neues Thema. Werden schon seit Jahren und wenn nicht sogar vor 20 Jahren schon angefangen zu verkaufen. Wahrscheinlich noch viel länger. Das waren allerdings Analogkameras, die teilweise begrenzte Funktionalität hatten, die direkt verkabelt sein mussten, dann entsprechend einen großen Monitor bedingt haben und Aufzeichnungslösungen, die man dann so aus James-Bond-Filmen immer ganz gut sieht, riesen Leinwand mit verschiedenen Feeds, also Bildern der einzelnen Kameras. Da kommen wir her. Das heißt, Überwachung ist ein Thema, das jetzt nichts Neues ist. Es wird jetzt nur praktisch für den Endkunden, für den Konsumenten tatsächlich mittlerweile interessant, bezahlbar und einfach zu konfigurieren. Wir bei D-Link fokussieren das Thema IP-Überwachung jetzt mittlerweile seit circa 4 Jahren sehr fokussiert. Ich sage da immer ganz gerne, IP-Kameras gab es bei D-Link von Tag 1 an schon. Ja, auch IP-basierte Kameras und auch Analogkameras teilweise. Nur wir haben sie in Projekten verkauft und ab und zu mal aus Versehen an einen Endkunden, der gesagt hat, ich will jetzt endlich mal gucken, wer zerkratzt mir denn das Auto hier vor der Tür. Also das ist so ein bisschen der historische Abklatsch. Das heißt, Kameras, Überwachung ist jetzt nichts Neues, das gibt es seit Jahren, wurde bis dato tatsächlich im professionellen Bereich eingesetzt. Das bedeutet Unternehmensüberwachung, Überwachungszentralen und vereinzelt tatsächlich in privaten Bereichen. Heutzutage ist es so, dass man mit IP-basierten Kameras verkabelt oder per WLAN entsprechend sehr dynamisch Kameras installieren kann. Durch den Einzug von WLAN im Haus, im Zuhause ist die Flexibilität auch gegeben, dass ich tatsächlich eine Kamera überall dort installieren kann, wo ich eine Steckdose habe. Ich brauche nicht unbedingt mehr das Kabel. Und das entwickelte sich natürlich aus diesem Businessbereich heraus, dass die Kameras immer kompakter, leistungsfähiger geworden sind, dass man halt keine großen Metallkästen mehr hat, sondern kleine, schön designte Geräte.
Eine kompakte Lösung.
Kompakte, leistungsfähige Lösung, die mittlerweile auch eine sehr, sehr einfache Konfiguration und durchaus auch scharfe Bilder liefern.
Und das heute auch mal für den Zuhörer klarzustellen, wir reden heute über die Endkonsumerprodukte und weniger über die Produkte, die sich im Businessumfeld befinden. Ihr habt ja sowohl zwei Produktkategorien, ihr habt ja einmal die Konsummaschine und ihr habt ja sowohl auch die Kameraprodukte im Businessbereich, also das ist nochmal, um das für den Hörer etwas klarzustellen.
Exakt, also Das genau. ist tatsächlich so, wir hatten gerade über Historie gesprochen und die treibende Kraft war tatsächlich irgendwann mal die professionelle Überwachung. Und wie eben gerade schon gesagt, mit der Kompaktheit und der ja, immer kleiner werdenden Formfaktoren der Systeme hat das Ganze halt auch entsprechend heutzutage Einzug gefunden in die Privathaushalte. Und natürlich dann jetzt auch letztendlich in die Cloud, denn da gab es oder gibt es ja immer eine kleine Herausforderung für den Kunden, der das Ding, der so eine Kamera zu Hause installieren möchte. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich hin, wenn es darum geht, warum der Weg in die Cloud.
Genau, das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen. Die Möglichkeit der Cloud, eben wie du vorher angesprochen hast, durch das eigene WLAN zu Hause und auch, dass die Cloud immer mehr verbreitet wird, zum einen bei Datenaustausch oder auch bei Mail und anderen Geschichten, Office in der Cloud und so weiter. Weshalb seid ihr in die Cloud gegangen?
Also den Weg in die Cloud haben wir tatsächlich vor knapp drei Jahren gesetzt, also den Weg dahin geebnet, indem wir uns hier intern mal angeguckt haben, wer interessiert sich denn für Kameras? Und haben auch mal analysiert, was der, also wenn jemand hier im Support anruft, wo denn seine großen Probleme liegen. Das wird jeder von euch kennen und auch die Zuhörer werden das kennen, wenn man ein Gerät zu Hause installiert und das ausschließlich zu Hause betreiben möchte. Ob das jetzt eine IP-Kamera ist, ein Router, eine NAS, irgendein anderes elektronisches Gerät, ist es in der Regel kein großes Problem. Entweder man hat ein gutes Handbuch oder sogenannte Wizards, die entweder über das Smartphone bedient werden oder irgendwie im PC über eine Installations-CD und eine Wizard, der die Installation und die Konfiguration im eigenen Heimnetzwerk durchaus mittlerweile einfach durchspielen lässt. Nur bei Überwachungskameras speziell ist es so, dass wenn ich so eine Kamera installiere, ich ja eigentlich sehen möchte, was passiert denn zu Hause, wenn ich nicht da bin. Das heißt, ich brauche den Zugriff aus dem Internet zu mir nach Hause. Und mit einem Internetzugang ist sowas möglich. Nur dieser Router, den ich gerade angesprochen habe, der hat eine Firewall drin, der ja eigentlich den Benutzer und sein Zuhause vor Eindringlingen schützen soll. Nur diese Firewall muss konfiguriert werden, damit ich, wenn ich von extern, also aus dem Internet, auf meine Kamera zugreifen möchte, mir diesen Weg dahin nicht versperrt, sondern ja freigibt. Also muss ich tatsächlich Firewall-Regeln verbiegen oder verändern. Ich muss Ports weiterleiten. Und womit die meisten Kunden Probleme haben, durch die Zwangstrennung der Provider, immer alle 24 Stunden eine neue IP-Adresse für mein Zuhause zu bekommen oder für meinen Router zu bekommen. Wie ist denn die IP-Adresse zu Hause? Also diese Dienste wie DynDNS, damit ich halt immer weiß, wie die IP-Adresse zu Hause ist. Das haben wir uns angeguckt und haben uns überlegt, wie kann man sowas vereinfachen. Und ein Teil der Lösung ist tatsächlich, das Ganze in die Cloud zu hängen, die Kameras mit der Cloud kommunizieren zu lassen und die Cloud dafür zu nutzen, dem Endkunden zu sagen, wie er denn sein Zuhause über unsere Cloud, über unsere MyDealing Cloud erreicht, mit Smartphones, mit PCs oder Tablets.
Also ist das quasi eine Cloud, die mir diesen ganzen Konfigurationsstress erspart und ich installiere die App, ich gehe durch den Installationswizard und habe dann quasi die Kommunikation mit meinen Geräten, also mit meinen Kameras, mit meinen zu überwachenden Räumlichkeiten sozusagen, ganz bequem über die Cloud.
Exakt, also
das ist quasi die Zugangsmöglichkeit zu meinem Zuhause quasi über die Kamera.
Genau, also nachdem ich die Kamera zu Hause installiert habe, führe ich ein Installationsprogramm oder beziehungsweise ich nutze ein Installationsprogramm grundsätzlich, um die Kamera zu Hause zu installieren. An einem Punkt, wo es dann tatsächlich darum geht, möchtest du oder möchte der Kunde auch den Zugriff aus dem Internet auf dieses Gerät, auf diese Kamera? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, kommt dann praktisch der Part, wo ich die Kamera über drei Schritte an unsere Cloud installiere oder übergebe mit einem Benutzernamen und Passwort, das aus einer E-Mail-Adresse und ein frei wählbares Passwort besteht. Und dann kriegt die Kamera eine sogenannte Unique ID, wird in das Portal angebunden und mit dem Konto des Benutzers verknüpft. Und nachdem die Konfiguration durch ist, wie gesagt, nach drei Schritten, ist das System eigentlich einsatzbereit? Das heißt, ich kann das Haus direkt verlassen, starte die entsprechende App, die MyD-Link Lite App, gebe da meine Zugangsdaten ein, diese E-Mail-Adresse und das Passwort und habe auch schon direkt ein Live-Bild der Kamera, weil die dann tatsächlich über das Portal mir das Live-Bild der Kamera liefert. Ja, also sitze ich bei meinem Nachbarn oder bin ich irgendwo im Urlaub oder bin ich gerade am Einkaufen, kann ich immer gucken, was passiert denn gerade zu Hause.
Okay, das ist ein gutes Stichwort, da kann man immer gucken, was passiert denn gerade zu Hause, wie sieht es denn aus mit dem Thema Sicherheit, wie handhabt ihr das, werden da Bildmaterial auf irgendwelchen Servern bei euch geladen oder geht es nur um das reine Durchtunneln von Routen, von IP-Routen auf meinen Router, das ist das quasi das Kern, der Kern der ganzen Geschichte?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir ein mehrstufiges Sicherheitssystem haben. Erstens mal wird natürlich der Benutzer authentifiziert, zweitens das Endgerät an unserem Portal. Das Portal weiß in bestimmten Abständen, wie die IP-Adresse und dass der jetzt gültige Port ist, denn die Kamera teilt unserem Portal mit über ein bestimmtes Paket, wie die IP-Adresse des Routers ist und welchen Port er verwendet, um nach draußen zu kommunizieren. Das wird an unser Portal übergeben. Das Portal nach der Sicherheitsabfrage des Benutzernamen, Passwort und des Endgerätes übergibt diese Informationen entsprechend an das Endgerät, das heißt Smartphone oder PC. Und das Ganze läuft über eine SSL-Verschlüsselung. Das heißt, man kann auch die Kommunikation, also den Aufbau der Authentifizierung, kann man auch nicht mit irgendwie lesen. Ja, also eine absolute Sicherheit gibt es da natürlich nicht. Wenn ich genug Zeit und Ressourcen investiere, habe ich immer Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist es nicht so einfach. Da wird ein Handshake gemacht und dann wird praktisch der Stream einmal von zu Hause auf mein Endgerät übermittelt und damit ist unser Server wieder raus. Das heißt, es werden keine Bildmaterialien irgendwie über uns durchgeschliffen oder zwischengespeichert. Lediglich nur die Authentifikation. Und mehr oder weniger die Übergabe, also eine Handshake und eine Relay-Funktionalität. Und ab dem Zeitpunkt der Übergabe läuft alles auch über eine SSL-Verschlüsselung. Das heißt, solange ich auf das Bild auf meinem Smartphone gucke, ist die Übertragung verschlüsselt. Beende ich das Ganze, baue ich das Ganze wieder auf, also gucke mir das Bild wieder an. Dann beginnt die ganze Authentifizierungsroutine halt von neu. Vielleicht ein kleiner Hinweis in dem Zusammenhang, weil das Thema Sicherheit tatsächlich nicht nur das betrifft, was wir abfangen können, sondern in der Regel ist die Sicherheit da am schwächsten, wenn der Benutzer ein Passwort aussuchen muss. Ja, also in der Regel.
Das 1, 2, 3, 4 ist
genau, ja gut, oder? Genau, das ist meistens Hund, Katze, Maus oder die Telefonnummer von zu Hause, weil man die sich merken kann. Ja, aber der Hinweis da tatsächlich nochmal, nicht einfach zu erratende und nicht numerische, also aufeinanderfolgende Buchstaben oder irgendwie ein gut bekanntes, im Bekanntenkreis gut bekanntes Passwort, das ich immer wieder nutze, dafür zu verwenden, ist schon mal ein sehr guter Anfang.
Da weisen wir auch gerne wieder auf unsere Geek Talk 12.13 hin, da eine Sonderfolge zum Thema Passwort und was man da machen könnte, wenn man dann die Muße hat oder eben etwas sicherer leben möchte.
Du sagtest eben, im Endeffekt brechen wir das jetzt mal ganz stark runter. Habe ich das jetzt so verstanden, dass dieser Server und dieser Dienst im Endeffekt ein sehr komfortabler, dynamischer Webdienst ist, also quasi ein besseres DynDNS. Brechen wir das mal jetzt ganz elementar runter. Was gibt es denn noch für Vorteile, die mir die MyCloud oder die D-Link MyCloud bietet?
Also grundsätzlich hast du recht. Es ist tatsächlich, wenn ich das jetzt das Ganze auf die Applikation, also auf die Smartphone-Apps runterbreche und nur das mir Angucken der Bilder betrachte, dann ist es tatsächlich ein DynDNS-Service, ein Relay-Service. Gehe ich aber auf das Portal per Webbrowser und das sieht man, wenn man sich die App anguckt, auch anhand dieser Icons, die da unten sind, also Tag-Nacht-Schaltung, Motion Detection, also Bewegungserkennung aktivieren, deaktivieren, Aufzeichnungen starten, die Aufzeichnungen, die auf irgendeinem Speicher liegen, also auf einer SD-Karte, in der Karte zugreifen. Also Sachen sind möglich und weiter. Ist es tatsächlich so, dass man Konfigurationen der Kamera, die normalerweise über das Benutzerinterface, also jede Kamera hat ja einen eigenen Webserver, eine Intelligenz, wo ich verschiedene Einstellungen machen kann. Auch das versuchen wir soweit möglich zu vereinfachen und ziehen nach und nach Funktionalitäten in das Portal und vereinfachen das. Ja, das heißt, man hat dann keine komplizierte Benutzeroberfläche mehr, sondern man hat zum Beispiel bei der Bewegungserkennung oder bei der Geräuscherkennung die Möglichkeit einfach zu sagen, ich definiere jetzt hier auf dem MyDealing-Portal definiere ich jetzt einen bestimmten Bereich, sage Bewegungserkennung aktivieren und ein Alarmereignis daraus, wie zum Beispiel starte eine Aufnahme oder schick mir eine E-Mail mit Screenshots in 3 Klicks. Ja, ich definiere, ich aktiviere, ich sage, was passieren soll und dann sage ich aktivieren, also übernehmen. Und somit kann ich die Kamera teilweise ja auf eine sehr einfache und bequeme Art und Weise steuern, ohne mich jetzt mit Browser, IP-Adresse, Benutzeroberflächen und dann vielleicht ein bisschen verschachtelt, denn die Kameras sind halt nun mal ja hochkomplexe oder doch komplexere Systeme. Wenn man tiefergehende Konfigurationen machen kann, kann man das über das Webinterface machen. Dann werden die Kunden, die das machen wollen, sich auch damit beschäftigen und auch müssen. Und all diejenigen, die sagen, oh, mir reicht die Bewegungserkennung, Geräuscherkennung, ich will einfach nur sehen, wenn da jemand rumturnt in meinem Garten oder vor meiner Garage, möchte ich einfach nur sehen, wer ist denn da, möchte ein Bild bekommen oder kurz eine Alarmierung, so eine Push-Nachricht, Achtung, da bewegt sich jemand. All das kann ich schön über das Portal lösen.
Du sagtest gerade, die einige Kameramodelle haben ja eine SD-Karte einen SD-Kartenslot im Kameragehäuse verbaut. Und dementsprechend nehme ich an, dass man das auch so konfigurieren kann, dass er automatisch dann alte Dateien rauslöscht, wenn die Kamera quasi oder wenn die Karte vollgelaufen ist. Das hat sich jetzt so automatisch noch die Frage bei mir gestellt, ob man das denn händisch kontrollieren muss oder ob man da automatisch das so einstellen kann, dass sich die Karte selbst quasi entleert und die alten Filmsequenzen oder Bilder wie auch immer rauslöscht.
Genau, also die Automatik ist tatsächlich Default, also die Grundeinstellung. Das heißt, wenn die Karte vollgeschrieben ist oder der Speicher knapp wird, kann man 2 Sachen machen, entweder rollierend das Älteste überschreiben oder sich darüber alarmieren lassen, Achtung, Speicher wird knapp, entscheide, was ich tun soll.
Okay.
Kommt dann das per Mail oder kommt das Push-Nachricht, kann man das auch konfigurieren?
Genau, also diese Funktionalität ist tatsächlich über eine E-Mail gelöst. Push-Nachricht ist momentan noch nicht integriert. Push-Nachrichten machen wir nur über Bewegungserkennung oder Signalverlust der Kamera, also wenn die Kamera stromlos gemacht wird, die Verbindung verliert oder ähnliches, kriege ich eine Push-Benachrichtigung, Achtung, Signal verloren, damit der Benutzer zumindest weiß, huch, da ist irgendwas passiert. Diese Alarmierung über, Achtung, Speicherkapazität wird knapp, passiert tatsächlich per E-Mail.
Okay, das ist ein Micro-SD-Karten-Slot, oder? Ja, nehme ich an. Das
genau, also die Konsumergeräte haben in der Regel Micro-SD Card-Slots in einem der Modelle beziehungsweise 2 Modellen ist auch eine 16 Gigabyte Karte enthalten. Jetzt kommt sicherlich die Frage, wie lange kann man denn auf sowas aufzeichnen? Das hängt ganz davon ab, ob ich die Kamera konstant aufzeichnen lasse, denn auch die Möglichkeit gibt es, dass ich sage, ich mache so eine Art 24/7 Überwachung. Dann reicht die 16 Gigabyte, je nachdem, was für eine Auflösung ich verwende, was für eine Detailtreue ich haben möchte, irgendwas zwischen 5 und 7 Tagen. Aber wenn ich die Kamera, wie vorhin angesprochen, auf Bewegung reagieren lasse, also wenn sich jemand vor der Kamera aufhält, und damit kann ich natürlich entweder das ganze Bild definieren oder bestimmte Teilbereiche aus dem Bild. Ich kann bis zu 4 Felder markieren, die ich überwachen möchte. Dann kann es auch durchaus mal sein, dass mit so einer 16 Gigabyte Karte 30 Tage Aufnahmen möglich sind, weil es immer so Snapshots sind. Also 1 Minute vor dem Ereignis bis hin zu 3 Minuten nach dem Ereignis wird aufgezeichnet. Und das sind in der Regel so Bildsequenzen zwischen 5 und 6 Minuten.
Okay. Du sagtest 16 Gigabyte, aber er könnte auch theoretisch 32 Gigabyte verwalten. Oder ist bei 16 die Grenze erreicht?
Nein, 32 ist tatsächlich die Grenze, was wir momentan unterstützen. Das hat mit dem Format was zu tun. Größere Karten sind geplant, also über 32, aber momentan noch nicht angeboten. Also in der Firmware noch nicht angeboten.
Okay. Okay, also dann würde ich quasi mit einer 32 Gigabyte Karte und Bewegungssensor Aktivierung auf 60 Tage kommen.
Wie gesagt, circa 60 Tage, je nachdem, was für eine Auflösung okay. ich verwende, was für eine Detailtreue ich habe. Ja. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie sensibel ich diese Bewegungserkennung einstelle.
Okay, das ist ein gutes Stichwort, sensibel Bewegungserkennung. Wie ist denn die Latenz? Also das heißt, wenn sich jemand vor der Kamera bewegt, wie schnell hat der Sensor das erkannt und wie schnell habe ich das quasi auf meiner Karte? Gibt es da Verzögerungen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall Verzögerungen. Deswegen gibt es ja dieses Pre-Recording-Funktionalität. Das heißt, wenn ich so eine Überwachung starte in den Kameras, also so eine bewegungserkennende, also eine Motion Detected, dann schreibt die Kamera grundsätzlich alles erstmal in ihren internen Speicher und bei Alarmfall oder bei Ereignisfall holt sie sich diese Minute, die ich vorhin angesprochen habe, also pre-recorded vor dem Ereignis und holt sie sich aus dem internen Speicher und schreibt das auf die SD-Karte. Denn das Szenario, das du gerade beschreibst, ist tatsächlich Realität und findet jeden Tag Anwendung, denn stellen wir uns mal vor, ich überwache einen Eingangsbereich. Diese Tür geht auf, jemand kommt rein, die Kamera erkennt beim Aufgehen der Tür eine Bewegung. So, jetzt ist diese Person relativ schnell, die Kamera braucht vielleicht eine Sekunde, bis sie erkennt, oh, ich muss jetzt aufzeichnen, mal jetzt übertrieben. Dann könnte es passieren, dass ich den Eindringling gar nicht erfasst habe, weil die Kamera durch die Latenz, die sie hat, und das sind tatsächlich in der Regel so ein bis zwei, ja, teilweise drei Sekunden, je nachdem, wie sensibel ich die Erkennung eingestellt habe, dann würden mir Informationen verloren gehen. Damit das genau nicht passiert, gibt es die Möglichkeit des Pre-Recordings, das aus dem internen Speicher geholt wird. Das heißt, bevor die Person vor der Tür steht, fängt die Kamera eigentlich an aufzuzeichnen. Und ich sehe, wie die Tür aufgeht, jemand reinguckt, die Kamera sieht, sagt, hups, die Tür wieder zumacht. Aber dann habe ich die Person schon erfasst.
Kann dementsprechend reagieren. Wenn es der Nachbar ist, ein Gespräch, und wenn es ein Fremder ist, mal mit der Polizei sprechen.
Genau.
Zum Beispiel.
Genau. Wobei das mit, ich möchte es nur am Rande kurz erwähnen, also Überwachen von öffentlichen Bereichen, da sollte sich bitte jeder Zuhörer nochmal explizit damit auseinandersetzen. Ich darf keine rechtliche Beratung machen, aber das ist im Grundgesetz teilweise verankert, dass man da nicht einfach sagt, ich hänge jetzt so eine Kamera an das Küchenfenster und überwache mal, wann der Briefträger kommt. Damit muss man vorsichtig sein. Also da gibt es entsprechend Texte und auch Hinweise, die man tatsächlich befolgen sollte.
Genau, das hatten wir in der Hausautomationsfolge Nummer 2 mit dem Rico, der hat auch musste damit hören, ja. Weil der Nachbar ein Teil von seinem Balkon mit drauf war. Das war natürlich nicht ganz so toll.
Genau, also dieser Hinweis nur am Rande.
Genau.
Man kann es machen, man muss nur aufpassen oder sich informieren.
Hast du da vielleicht irgendwelche Hinweise? Wo findet man das? Gesetzestext bei euch in Deutschland? Wo ist das, dass wir das vielleicht irgendwie hinterlegen können?
Die habe ich jetzt nicht im Kopf, Martin. Die kann ich dir aber gerne danach kurz per E-Mail zukommen lassen, dass du das vielleicht verlinken kannst.
Gut, der liebe Hörer kann das dann auf www.geektalk.ch in den Shownotes zu der aktuellen Folge nachlesen und sich informieren, wie das geht.
Das ist vielleicht eine ganz, ganz grobe Faustregel. Man sollte aufpassen, dass der Blickwinkel der Kamera das eigene Grundstück nicht verlässt. Also es ist mal ganz elementar runtergebrochen.
Und eben weiteres dann im Link in den Shownotes. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, um die Möglichkeit, das intern aufzuzeichnen. Es gibt aber ja noch Möglichkeiten, das Ganze als extern auf eine andere Geräte zu speichern, auf ein NAS oder spezielle Systeme, die ihr da auch zum Beispiel habt. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich bin nicht mehr ganz sicher, bei den Routern ist das, glaube ich, seit letztem Jahr drin, dass man die Router auch in die MyD-Link Cloud einhängen kann. Das ist ein großer Vorteil, dass wenn man dann weitere Kameras einrichtet, das noch einfacher als mit dem Schritt, was du vorher schon erzählt hast, geht.
Genau, also in die Cloud kann man mittlerweile integrieren oder in der Cloud abgefangen sind tatsächlich die sogenannten Cloud-Router. Der Vorteil hierbei...
Das sind diejenigen, Entschuldigung, ich unterbreche, immer mit dem L hinten dran.
Exakt, exakt. Also das genau. Annex L weist ein Produkt aus, das MyD-Link-Portal kompatibel ist. Genau. Und die Router sind tatsächlich alle mit einem L versehen und sind dann auch portalfähig. Der Vorteil hierbei ist, dass ich sehen kann, was mit diesem Router passiert. Ich habe eine kleine Oberfläche, die mir so ein bisschen was auswertet, den Upload, den Download. Eine nette Funktionalität ist zum Beispiel, ich kann darüber informiert und alarmiert werden, wenn sich jemand an meinen Router anmeldet, egal ob das per Kabel oder per WLAN ist. Ich kriege eine Information darüber, Client XYZ hat sich gerade angemeldet. Für mich ist es eine interessante Funktionalität in der Tat, dass ich halt sagen kann, wer zu Hause gerade online ist und wenn das nicht erwünscht ist, ja, den Junior zum Beispiel nach dem nach Hause kommen, nicht direkt an die PS3 zu sitzen, sondern erstmal Hausaufgaben zu machen. Ich sehe sofort, okay, er hält sich nicht dran und dann kann ich gezielt diesen Zugang sperren über diesen Router. Und dann gibt es abends dann mal ein kleines Gespräch. Genau, und weiterhin, ja, mit den Kameras haben wir angefangen. Das waren die ersten Geräte, die portalfähig waren. Dann kamen die Router und zum Schluss jetzt unsere NAS-Systeme, die dann halt auch den Vorteil bieten, dass ich von unterwegs über das Portal auf die gleiche einfache Art und Weise auf meine Daten, Bilder, Musik zugreifen kann, teilweise sogar Geräte, also Smartphones, als zum Backup benutzen kann von unterwegs.
Fotos aus dem Urlaub.
Genau, ist mir tatsächlich letztes Jahr passiert. Wir waren im Urlaub. Ich habe so eine 16 Gig iPhone und irgendwann hat der Speicher gesagt, so, jetzt musst du anfangen zu löschen. Und dann fällt es einem natürlich extrem schwer, in dem Augenblick zu sagen, huch, was lösche ich denn jetzt hier? Und wir waren in der Hotelanlage, die hatten WLAN-Zugang. Dann kam mir tatsächlich der Gedanke, jetzt das mal zu nutzen, was ich immer erzähle. Ja, mal das iPhone mal zum Backuppen benutzen für die Cloud oder auf mein NVM, auf meine NAS. Da startet man die App, sucht die Fotos aus und sagt hochladen, legt das Telefon beiseite, trinkt einen Kaffee und nach 5 Minuten sind die Bilder halt bei mir zu Hause und ich kann sie weglöschen, ohne mir die Gedanken zu machen, dass sie verloren sind.
Gut, also so richtig Spaß macht das quasi, wenn man sich so komplett im D-Link-Ökosystem befindet und alles aufeinander abgestimmt hat und darauf achtet, dass alle Produkte das L am Ende tragen.
Genau.
Um das jetzt nochmal für die Hörer transparent zu machen, die Kamerasysteme laufen zum Beispiel auch mit anderen Routern, also man braucht jetzt keinen speziellen D-Link-Router dafür, also den kann man mit konventionellen, normalen Routern auch
exakt
betreiben.
Also ein D-Link-Router ist nicht notwendig, absolut richtig, Tobi. Mhm. Der im Heimgebrauch übliche oder der verwendete Router kann dafür auch verwendet werden, genauso. Also für die Kameras, genauso für die NAS-Systeme. Ich brauche da keinen speziellen D-Link-Router, damit das Ganze funktioniert. Das kriege ich mit jedem aktuelleren Router auch hin. Ja, und die Aufzeichnung, okay, die Martin gerade angesprochen hat. Ja, es gibt NVRs, also sogenannte Netzwerk-Videorekorder, die ich ja, in so kleineren professionellen Bereichen einsetzen kann. Damit kann ich bis zu 9 Kameras verwalten. Dann gibt es auch NAS-Systeme, auch von uns, auch von Mitbewerbern, die ein Add-on anbieten, so eine Surveillance Center, Surveillance Station, wo ich dann entsprechend auch, ja, je nachdem wie viele Kanäle ich brauche, bei uns sind es 4, bei Synology sind es, glaube ich, im Paket immer nur ein Kanal dabei und jedes weitere Kanal, also jede weitere Kamera muss ich als
Lizenz dazu kaufen.
Lizenz dazu kaufen, danke dir. Dann gibt es Lösungen von QNAP, womit wir zu kompatibel sind. Auch frei erhältliche Software wie eine Go 1984 gibt es, die ich verwenden kann auf einem PC, auf einem Mini-Home-Server für Aufzeichnungslösungen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man ist nicht auf die D-Link-Aufzeichnungsgeräte limitiert. Man kann da durchaus, wenn man eine Synology oder eine QNAP NAS zu Hause hat, das Add-on runterladen und unsere Kameras damit verwenden. Ich gebe nur immer gerne den Tipp, man sollte sich halt vorher kurz überlegen, bevor man eine Kamera kauft oder vielleicht sogar umgekehrt die Kamera hat und sich für eine NAS entscheiden möchte, welche Geräte dann in welcher Kompatibilität zueinander stehen. Denn nicht alle Systeme von uns werden vom Mitbewerb natürlich voll unterstützt. Das nur als kleiner Hinweis.
Das ist richtig. Mhm.
Dazu gibt es ja jeweils, Entschuldigung, Tobi, Kompatibilitätslisten bei den meisten Herstellern zumindest. Was Synology weiß ich, QNAP weiß ich jetzt nicht.
QNAP hat auch eine Kompatibilitätsliste, ja. Also bei D-Link muss ich das ganz positiv anmerken, fast 85% der Kameras sind mit Synology kompatibel, also da habt ihr einen sehr großen und hohen Kompatibilitätsgrad und es wird quasi auch komplett umgesetzt. Ich habe hier zum Beispiel eine DCS 7110 von D-Link, die wird komplett unterstützt, auch mit diesen Zusatzfunktionen. Dann habe ich noch eine andere D-Link-Kamera mit einer Motorfunktion und auch die Steuerung des Motors wird von Synology komplett unterstützt und vermutlich hat da D-Link relativ vernünftig mit den Drittanbietern gut vernünftig zusammengearbeitet, dass diese Kompatibilität möglich ist. Also das muss ich als Pluspunkt deklarieren.
Das freut mich zu hören, Tobi. Natürlich gibt es immer Austausch zwischen den Herstellern. Wir übermitteln unsere APIs, also die Programmierschnittstellen, damit auch eine Synology und eine QNAP unsere Kameras natürlich einbinden können. Ist für alle ein Vorteil, denn im Endeffekt zählt immer die Zufriedenheit des Kunden.
Gut, dann habe ich gesehen, ihr habt ein interessantes Produkt, was auch direkt mit der Bezeichnung Videorekorder deklariert worden ist, und zwar der DNR-322L. Was hat es denn mit dem Produkt auf sich? Das mal ganz kurz erklärt.
Das ist ein NVR, bedeutet Netzwerk-Videorekorder, wie du gerade gesagt hast. Die 322 ist eine interne Bezeichnung. Das bedeutet, ich habe ein Leergehäuse, das zwei Festplatten, 3,5 Zoll SATA erfasst, bis zu 4 Terabyte pro Slot. Kann bis zu 9 D-Link-Kameras praktisch aufzeichnen, beziehungsweise hat 8 Kanäle zur Verfügung. Und hat den großen Vorteil, dass ich dieses Gerät in die Cloud einbinden kann. Denn man darf jetzt nicht nur den Ist-Zustand betrachten, sondern auch die Vergangenheit. Denn das MyD-Link gibt es erst circa seit 2 Jahren. Und wir haben davor natürlich auch Kameras verkauft. Und jetzt wollen natürlich Kunden, die sagen, jetzt habe ich aber schon eine Kamera, die hat kein L. Jetzt habe ich mir 2 gekauft, die können L. Und wie kriege ich denn die in die Cloud? Für genau diesen Zweck haben wir praktisch diese NVR, diese 322L, die du gerade ansprichst, haben wir die auf den Markt gebracht, dass man entsprechend nicht L-fähige Geräte und auch nochmal der Hinweis, nicht alle, also deutlich ältere Modelle werden nicht mehr unterstützt, aber so in naher Vergangenheit gekaufte Geräte werden dadurch unterstützt, auch teilweise einige professionellere Geräte werden unterstützt, die kein L haben, aber man in die Cloud praktisch einbinden möchte. Mit diesem Gerät hat man die Möglichkeit dazu. Das heißt, ich binde die Geräte lokal in meinem Heimnetzwerk an das NVR an, verbinde und mache den Zugang der NVR an die Cloud und greife mir die Informationen über die Cloud der NVRs und der Bilder von den Kameras ab.
Okay. Ist das denn ein Produkt, was rein auf den Bereich des Videorekorders ausgerichtet ist oder kann ich ihn auch noch als NAS-System verwenden oder lässt es das System
nicht zu? Genau, interessanter Ansatz. Tatsächlich, wenn man 2 Festplatten installiert, wird man bei der Installation des Grundsystems, also der Konfiguration der Festplatten, denn da hat man ja die freie Auswahl, ob man RAID verwenden möchte, also wenn man 2 Festplatten tatsächlich einsetzt, RAID 1 oder RAID 0. Das RAID 0 steht für Geschwindigkeit, um es mal platt auszudrücken, RAID 1 für Sicherheit. Wenn ich 2 Festplatten habe, fragt mich das System, möchtest du vielleicht eine der Festplatten als normale NAS verwenden, für Backups für deinen PC oder als DLNA-Server? Also diese Möglichkeit habe ich.
Das ist ja auch noch ein Mehrwert für den Kunden, dass er natürlich sieht, das ist nicht nur ein reiner Videorekorder für die Daten der Kamera, sondern da kann ich auch noch andere Daten ablegen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau.
Des Weiteren habt ihr noch, das ist mir jetzt gerade spontan wieder in den Sinn gekommen, ihr habt ja noch eine Windows-App für die Überwachung.
Oh, da sprichst du jetzt ein schönes Thema an, das ist so ein bisschen Salz in meine Wunden. Wir haben auch eine Windows-App, die MyD-Link Lite-App, die wird im Moment zumindest noch so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, denn die treibenden Kräfte hier sind tatsächlich Android und iPhone, aber wir werden uns in naher Zukunft auch um das Thema kümmern. Also es gibt die MyDealink Lite App für Windows-basierte Telefone. Die Funktionalität ist auch tatsächlich absolut identisch und funktioniert grundsätzlich gut, aber es gibt da immer noch so ein paar Haker, speziell was die Übersetzungen angeht von Englisch in die jeweiligen Landessprachen. Die haken noch ein bisschen. Aber ja, wir bieten eigentlich für alle gängigen Smartphone-Systeme, Betriebssysteme bieten wir eine Lösung an. Aber das Windows ist momentan noch ein bisschen hinten an.
Wie bei vielen, leider, ja. Ich meinte nicht mal die Windows Phone Variante, sondern die IP Camera Surveillance Software, also die für den Windows
Desktop. Nein. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, das hätte ich vielleicht gar nicht erwähnen müssen.
Die andere Frage wäre auch noch gekommen, also um die wäre es nicht rumgekommen. Das ist meine Standardfrage, gibt es eine Windows Phone App für? Ja, aber eben, meine Frage mir wäre zu dieser Windows, also Desktop-Version, gibt es da auch mal was für den Mac oder ist da einzig Windows geplant? Und
es ist tatsächlich, also diese PC-Version, diese Überwachungssoftware liegt grundsätzlich bei jedem Produkt, was der Kunde kauft, bei. Also das ist eine Überwachungssoftware, die nennt sich DevuCam. Kann man auf einem PC installieren, auf einem Windows-basierten PC. Im Moment auch nur für Windows-PC tatsächlich verfügbar. Es gibt keine Linux- oder eine Mac-Version davon.
Und ist aktuell auch nichts in Planung? In
Fall. Sehen wir momentan tatsächlich keinen,
Anders gesagt, den Mac braucht man zum Arbeiten. Windows kann man auch mal gut abstellen, nur um Kameras zu betrachten.
Gut. Akzeptiert.
Wunderbar.
Gut, ja. Wo wir gerade bei Software sind, da habe ich jetzt noch eine Zusatzfrage. Du sagtest eben, die iOS-Version und die Android-Version. Sind denn diese beiden Versionen von dem Funktionsumfang, von der Feature-Liste identisch oder gibt es da irgendwo Unterschiede?
Nein, die sind absolut identisch. Die haben beide die gleiche Revision draußen. Die Oberfläche ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich von den Funktionen her absolut identisch.
Okay, weil es gibt viele Hersteller, die haben dementsprechend Defizite. Entweder ist die Android-Version etwas, sagen wir mal, besser ausgestattet oder umgekehrt. Und deswegen frage ich, das ist schon mal gut zu wissen, dass beide Versionen quasi gleichgestellt sind.
Genau, also man muss ehrlicherweise sagen, die treibende Kraft ist natürlich da immer das iPhone. Das ist meistens eine Woche, manchmal zwei Wochen vorher verfügbar und dann schieben wir die Android-Version nach. Aber grundsätzlich sind die beide immer auf dem gleichen Stand.
Mhm. Tobi, du hast vorher erwähnt, dass eben die grundsätzliche Offenheit bei NAS-Systemen, da habe ich auch einen kleinen Einwurf. Wir haben ja die Sonderfolgeserie zu der Hausautomatisation hier im Geek Talk bei den Sonderfolgen und da habe ich mal den Home Wizard vorgestellt, so ein kleines hört euch die Folgen an, wir werden sie verlinken. Und da ist mir positiv aufgefallen, vor kurzem sind da 4 von den D-Link-Kameras mit dazugekommen. Und da freue ich mich natürlich auch, dass ich das da auch nochmals integriert habe. Zum einen über meine Cloud von D-Link, also die MyD-Link-Cloud, aber kann ich gleichzeitig die Bilder auch über den Home Wizard, also über diesen Zugang bei mir abrufen. Das ist sehr sympathisch. Eben die Offenheit, wie du schon gesagt hast, Tobi.
Ja, D-Link wird halt mittlerweile überall wahrgenommen. Das sieht man halt anhand von diesem Home-Wizard-System. Ne? Gut, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt die Kameras nicht in der MyD-Link-Cloud benutzen möchte, sondern nur zu Hause intern in meinem schnuckligen Heimnetzwerk, dass diese Funktion auch, dass die Kameras auch funktionieren, wenn ich das nicht aktiviert habe, also wenn ich nicht in der MyD-Link-Cloud bin.
Tobi, sehr guter Punkt. Natürlich ist es nicht immer zwingend notwendig, die Kameras in die Cloud zu integrieren, damit die eine Funktion darstellen, sondern ich kann die natürlich auch absolut, so wie bis jetzt halt auch, ohne Cloud absolut autark verwenden. Nur dann habe ich halt diese riesen Vorteile der Alarmierung und der Push-Benachrichtigung nicht. Kann aber trotzdem sagen, ich möchte Bewegungserkennung und ich möchte, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Dann muss ich halt nur den Umweg machen, dass ich mir halt, wenn was passiert ist oder wenn ich abends nach Hause komme, halt angucken muss, proaktiv, ist dann auf der Kamera was aufgezeichnet oder nicht.
Oder wenn es zu spät ist, muss man sich das dann dementsprechend anschauen, wenn der Einbrecher schon da war.
Ja. habe ich mir so genutzt, übrigens, wo wir, also unter kleiner waren, haben wir eine kleine Kamera von euch, die 930, glaube ich, war das, oder 31, genutzt und einfach immer, wenn ich im Büro war oder sonst im Raum war, im direkten Raum, haben wir es lokal damals genutzt und auf dem iPad hatte ich einfach das Bild immer auf, neben mir, so dass es einfach dauerhaft genau gesehen habe.
Also.
Und da habt ihr jetzt ja auch wieder andere Lösungen.
Genau, da haben auch wir Nachwuchs bekommen. Das heißt, wir haben dafür speziell für die Überwachung von Kleinkindern die sogenannte MyD-Link Babycam. Das ist so eine kleine Knutschkugel, schön rund. Man kann entweder für Junge oder Mädchen vorne entsprechend blau oder rote Ringe wechseln, genau. Hat einen Temperatursensor, hat Geräuscherkennung, man kann bidirektional kommunizieren. Eine nette Sache, also sollte man sich mal angucken, wenn man Nachwuchs hat, so wie Martin.
Genau, das Bidirektionale ist da vor allem ganz interessant, das bieten ja viele andere Kameras nicht für den Hörer. Das ist, dass nicht nur ihr den Kleinen oder die Kleine hört, sondern dass ihr auch zu den Kleinen oder der Kleinen sprechen könnt. Weil das genügt ja vielfach, wenn die Kleinen die Stimme hören, kurz sagen, ja, Papa ist gleich wieder da und dann schlafen sie wieder ein. Ich glaube, den Trick kennst du auch noch, oder, von früher?
Ja, in dem Fall.
Gut, jetzt habe ich gesehen, es gibt das Gegenstück dazu. Es gibt nämlich auch eine D-Link Pet Cam, also für die Leute, die ein Haustier als Ersatzkind nehmen sozusagen. Wo unterscheiden sich denn diese beiden Kameramodelle? Also zwischen das Babyphone und diese Pet Cam.
Genau, also die Pet Cam ist eine deutlich abgespecktere Version, denn mit dem Hund muss ich nicht unbedingt kommunizieren, aber auch das ist möglich. Ich habe nur die Möglichkeiten der Aufzeichnung nicht. Die Kamera ist noch ein bisschen kleiner. Hat auch nur in Anführungszeichen eine VGA-Auflösung anstatt eine HD-Auflösung. Ist einfach eine abgespecktere, kleinere, kostengünstigere Version. Wenn jemand sagt, ach, das klingt doch ganz nett und ich habe da eine entsprechende App dazu und ich kann mal gucken, was macht denn der Hund oder die Katze, wenn ich das Haus verlasse. Da gibt es so ein nettes Bild, das im Internet zu sehen ist, wo man einen kleinen Ausschnitt tatsächlich sieht, wie der Hund schön bequem auf der Couch liegt. Aber dann, wenn man die Kamera halt ein bisschen bewegen kann, dann sieht, dass die linke Seite der Couch total zerfressen ist.
Das werden wir natürlich gerne verlinken. Ja, der Hund lernt auch mit. Aber in dem Fall hat es da auch nicht die beruhigende Musik drauf, die 4 oder 5 waren es, glaube ich.
Doch, also grundsätzlich ist die Kamera von den Funktionalitäten her fast identisch, nur halt noch ein bisschen kostengünstiger, noch ein bisschen kleiner, ein paar Funktionen sind weg. Aber die sogenannte Petcam ist halt eine etwas kostengünstigere Version der Babycam.
Gibt es denn so interessante Produkte, die du so ein bisschen anteasern möchtest, in welche Richtung sich jetzt D-Link bewegen möchte? So einen kleinen Ausblick, um nicht ganz so viel zu verraten.
Ja, speziell jetzt in naher Zukunft, auch auf der IFA dann zum ersten Mal live, werden wir in das Segment Connected Home, Smart Home einsteigen. Das heißt, wir werden Systeme bieten, die einem das Leben komfortabler und einfacher und noch bequemer machen. Ja, also sogenannte Smart Home oder Connected Home Geräte für zu Hause kann man sich auf der IFA dieses Jahr angucken. Das ist so die nächste große Sache bei D-Link.
Mhm. Und das bettet sich dann auch wieder nahtlos in die MyD-Link Cloud ein?
Also die MyD-Link Cloud steht da tatsächlich auch wieder im Vordergrund. Denn all die Kunden, die das Ganze nutzen und mittlerweile haben wir 2,5 Millionen aktive User, ja, natürlich nicht nur Kameras, sondern Router, NAS und Kameras. Und das heißt, der Erfolg gibt uns hier recht mit der Cloud und der einfachen Benutzung und die Verwendung des Ganzen. Und da ist es natürlich einfach nur sinnvoll, das Ganze, was ich zu Hause habe, nicht nur zu Hause irgendwie zu konfigurieren und zu nutzen, sondern auch von unterwegs eine Steuerung, eine Rückmeldung oder eine Übersicht zu kriegen, was ist denn zu Hause noch dieses berühmte, ich gehe aus dem Haus, das Handy alarmiert mich, Achtung, das Fenster da hinten ist noch offen oder da brennt irgendwo noch Licht.
So wie wir Geeks uns das schon lange vorstellen oder in der ein oder anderen Version irgendwie zurechtgebastelt haben. Gut, da dürfen wir gespannt sein. Da weise ich auf ein kleines Video hin, was ich letzte Woche im Poughkeepsie-Blog verbloggt habe. Da ist ein kleiner Einblick in die Welt, glaube ich, mit drin. Von D-Link USA.
Okay.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir einen schönen Einblick, woher das die ganze Surveillance-Geschichte herkommt und wie das D-Link umgesetzt hat mit ihrer eigenen MyD-Link-Cloud, einen guten Einblick bekommen und auch ein bisschen, wo es in Zukunft hingeht. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu sagen, Ersin?
Nein, soweit eigentlich das Thema schön abgerundet. Ich bedanke mich, dass ich als Gast dabei sein durfte und freue mich auf weitere Themen.
Würden wir uns auch freuen. Und Tobi, deine Seite?
Nein, das war doch ein sehr interessantes Gespräch und ich denke, wir haben so ein paar Fragen erörtert, auch für die Hörerschaft und das ganze Thema Surveillance Station oder nicht Surveillance Station, sondern generell das Überwachen von Räumlichkeiten und Orten etwas aufgeräumt mit Vorurteilen und gezeigt, dass man das auch recht einfach und doch recht kostengünstig managen kann. Weil wenn ich mir die Preise anschaue, sind die doch recht günstig. Bin ich überrascht, dass man doch viel Kamera für wenig Geld bekommt.
Genau, Testberichte zu jeweiligen Produkten werden wir natürlich zum einen die wir im Geek Talk schon drin hatten, verlinken bei uns in den Shownotes und natürlich auch die vom Gadget Plaza Blog und dem YouTube-Channel, dass ihr da auch noch ein bisschen mehr Meinung zu den einzelnen Produkten reinholen könnt. Dann würde ich doch sagen, bedanken wir uns vielmals, Ersin, für dein Dasein.
Sehr gerne.
Und die ganzen Erklärungen. Und ich bedanke mich bei dir, Tobi.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Und bei den Hörern, wie immer, wenn ihr Fragen habt, www.geektalk.ch unten in den Kommentare, schreibt uns eine Mail über Twitter, wo auch immer ihr uns das zukommen lasst. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.